Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich freue mich, dass du dir heute Zeit für dieses anspruchsvolle Thema nimmst. Bevor wir einsteigen, möchte ich dir kurz noch mein Buch ankündigen. Stop Pleasing, Start Leading erscheint Anfang Oktober und kann bereits jetzt bei Amazon vorbestellt werden. Darin geht es um ein Muster, das gerade bei engagierten, empathischen und verantwortungsbewussten Menschen oft lange unbemerkt bleibt. People-Pleasing. Um Überanpassung, Konfliktvermeidung, übermäßige Verantwortungsübernahme und darum, klarer zu führen und zu handeln, ohne die eigene Empathie zu verlieren. Und genau hier liegt auch die Verbindung zum heutigen Thema. Denn narzisstische Machtspiele entfalten ihre Wirkung nicht nur durch Menschen, die viel Raum beanspruchen, andere abwerten oder keine Kritik vertragen. Sie werden oft auch dadurch stabilisiert, dass andere Menschen dem mit zu wenig Kenntnis und Wissen über das, was ihnen gerade widerfährt, begegnen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, woran erkenne ich narzisstische Dynamiken, sondern auch, wie bleibe ich bei mir, behalte meine eigene Stimme und setze Grenzen, ohne selbst in einen Machtkampf zu geraten? Darüber spreche ich heute mit Dr. Ramzi Fatfuta und Dr. Med Pablo Hagemeyer. Sie sind beide ausgewiesene Experten und Buchautoren und sie bringen sehr unterschiedliche Perspektiven mit. Ramzi beschäftigt sich als Psychologe und Führungskräfteentwickler seit vielen Jahren mit Narzissmus in Organisationen, in der Führung und im Topmanagement. Pablo wiederum arbeitet als Psychiater und Psychotherapeut intensiv mit Persönlichkeitsstörungen und narzisstischen Dynamiken. Und er hat das Thema Narzissmus durch mehrere Bestseller einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Gemeinsam haben sie nun das Buch Ego First – Führen in Zeiten von Narzissmus, Machtspielen und Manipulation geschrieben. Darin geht es um Narzissmus im Job, um Manipulation und schwierige Beziehungsdynamiken. Und es geht darum, wie wir uns wirksam schützen können. Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Podcast.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, guten Abend, freue mich.
Ich habe gerade im Intro schon so ein bisschen was von euch erzählt, sodass unsere Zuhörenden da schon im Bilde sind. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ihr uns zu Beginn erzählt, wann und wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch jeweils vertiefter mit diesem Phänomen Narzissmus beschäftigt habt. Was auch so ein bisschen der Kontext dabei gewesen ist, der Anlass, die Motivation, einfach so ein bisschen mitnehmt, den Moment, dass ihr ein Buch gemeinsam geschrieben habt, besser verstehen können.
Ich fange einfach mal an. Ich bin der Pablo Hagemeyer, hallo. Ich bin hier zusammen mit dem Ramzi Fatfuta. Wir beide haben unterschiedliche Wege gefunden zum Thema Narzissmus. Meiner fing 1970 an, da bin ich geboren und war Sprössling einer Familie, und die natürlich auch aufs Äußere Wert legt, auf richtig ankommen. Ne? Also die mitgegebenen Werte und die mitgegebenen Gene haben mich dann dahin geführt. Und in meiner psychotherapeutischen, psychiatrischen Ausbildung 30 Jahre später, durch Selbsterfahrung, durch Selbstanalyse, wenn man so will, im Ausbildungsprozess, kommt man dann drauf, dass man vielleicht eine narzisstische Seite hat. Das ist mitunter schmerzhaft, ist aber auch erkenntnisreich. Und wenn man sich als subklinischer Narzisst dann outet, was ich dann 2020 tat mit meinem Buch Gestatten, ich bin ein Arschloch, bedeutet das, dass man nicht pathologisch krank ist, sondern dass man eine Seite an sich entdeckt hat, die viele, viele Menschen teilen und haben, weil es normal ist und natürlich ist, sie zu haben. Und man aufpassen muss, dass sie einen nicht beherrscht. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil es auch erhebliche Nachteile gibt, sich narzisstisch zu verhalten.
Wie kam es denn dann tatsächlich erstmal dazu, 2020, das war ja dann nochmal 20 Jahre, nachdem du das in der Ausbildung für dich so wahrgenommen hast, dass du dann gesagt hast, so, und jetzt kommt der Moment, wo ich ein Buch darüber schreibe.
Das war die Wahl Donald Trumps in Amerika. 2016 wurde er zum ersten Mal Präsident, und ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland keine Wahrnehmung für narzisstische Facetten existieren. Ja? Und da gab es nämlich überhaupt keine Reaktion. Es gab auch keine, niemand in den Medien, der angemessen dazu einen Kommentar losließ. Es gab den Begriff Narzissmus so nicht in der Öffentlichkeit tatsächlich. Also man kann das auch googeln. Und nachdem mein Buch dann die Runde machte und überraschenderweise und dankenswerterweise auch von vielen gelesen wurde, kam das Thema in die Öffentlichkeit. Es gab natürlich Autoren schon vorher, die das machten. Bärbel Wadecki mit ihrem weiblichen Narzissmus zum Beispiel oder Lash in den 70er Jahren über den kollektiven oder gesellschaftlichen Narzissmus, die narzisstische Epoche. Aber es ist dann Thema geworden. So ging das dann los, ja.
Haben Sie, bist du dann auch durch dieses Buch auf Pablo aufmerksam geworden oder auf das Thema bist du ja auch schon vorher gestoßen? Erzähl du doch nochmal deinen Weg und dann vielleicht auch, wie es dann dazu gekommen ist, dass ihr da zusammengekommen seid.
Ja, gerne. Also ich bin chronologisch etwas jünger als Pablo. Ich bin Jahrgang 88. Und bei mir war es ein anderer Zugang. Das war ungefähr vor 15 Jahren. Ich bin ja Psychologe und habe über den Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten promoviert. Und im Zuge der Recherchen, die man da so macht, habe ich mich mit Persönlichkeitseigenschaften beschäftigt, die sozusagen es erschweren oder erleichtern, anderen Menschen nach einem Konflikt zu verzeihen. Und da gibt es ja sowas wie Verträglichkeit. Also verträgliche Leute sind sehr bereitwillig, sozusagen anderen zu vergeben nach einem Konflikt. Und dann bin ich auf Narzissmus gestoßen, so als Antithese der vergebenden Persönlichkeit. Und dann habe ich mich da, das ist ja dann so ein Rabbit Hole in der Forschung, dann liest man und liest und forscht und guckt. Und das war damals auch die Zeit, wo Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft nochmal neu entdeckt wurde. Das ist ja ein Konstrukt, was erstmalig in den Ende der 70er Jahre sozusagen in ein Instrument gegossen wurde, aber als ganzheitliche Eigenschaft. Man dachte früher, Narzissmus ist ein einheitliches Konstrukt. Und vor ungefähr 15 Jahren hat man dann so diese Facetten sich angeschaut und ich habe dann in meinen eigenen Arbeiten entdeckt, je nachdem, welche Facette man sich anguckt, zum Beispiel die eher dominante oder eher die zurückgezogene, findet man ganz andere Auswirkungen, so auch im Konfliktverhalten übrigens. Also es gibt durchaus narzisstische Menschen, die in der Lage sind, Beziehungen nicht zu zerstören, sondern aufrechtzuerhalten. Und das war damals für mich so der Zugang. Zuerst quasi eher theoretisch motiviert und später habe ich ja quasi den Einstieg in die freie Wirtschaft gefunden und bin dann direkt im Führungskontext gelandet mit gehobenen Führungskräften im Top-Management. Und da habe ich dann sozusagen alles, was vorher so in den Büchern und Artikeln war, in der freien Wildbahn gesehen und dann auch am eigenen Leibe sozusagen erfahren im Rahmen von Auswahlverfahren. Ich mache ja Management-Diagnostik und Executive Assessments, was dann beispielsweise ein dominantes Auftreten bedeutet oder eine charismatische Selbstpräsentation. Und es fasziniert mich nach wie vor. Und in meinem ersten Buch habe ich ja auch so eine Google-Trend-Analyse integriert, wo man tatsächlich auch sehen konnte, dass als Pablo sein Buch veröffentlicht hat, dann dieser Ausschwung nach oben stattgefunden hat. Und ich hatte Pablo dann auch als einen Interviewpartner für mein Buch gewinnen können.
Ja,
Und so
das
sind
war gut.
wir, genau, so sind wir zueinander gekommen. Und dann hat sich das weiterentwickelt und irgendwann kam dann die gemeinsame Idee, Mensch, lass uns doch unsere Perspektiven, Psychologie und Psychiatrie und Klinik und Wirtschaft sozusagen verbinden, das Beste aus beiden Welten. Und so ist dann das letzte Buch entstanden.
Wenn wir jetzt noch mal Zuhörende mit reinnehmen wollen, die noch recht wenig Wissen haben und wenn ihr mal beschreiben könntet, wie sich ein narzisstisches Verhalten im Arbeitskontext zeigen kann.
Dann würde ich vielleicht mit so einer psychologischen Grundbesolung anfangen. Also Narzissmus als Defizit in der Selbst- oder Selbstwertregulation. Das ist sozusagen so der Grundtenor. Und das bedeutet, dass diese Menschen eben Dinge unternehmen, um ihr überwiegend fragiles Selbstbild sozusagen zu stabilisieren. Und das zeigt sich einerseits in der Art und Weise, wie sie auftreten, also Selbstdarstellung und Kommunikation. Und andererseits in der Art und Weise, wie sie Beziehungen gestalten. Bei der Selbstpräsentation erkennt man das beispielsweise daran, dass sie Gespräche dominieren wollen, also sehr viel Airtime beanspruchen und viel reden, was für viele auch so als extravertiertes Verhalten sichtbar ist. Deswegen fällt es nicht so sehr auf. Und andererseits aber auch in der Art und Weise, wie sie Wissen sozusagen darstellen. Das nennt man in der Psychologie Overclaiming, also mehr behaupten, als man tatsächlich weiß, teilweise auch Dinge erfinden und wie sie Erfolge darstellen. Ne? Also der Erfolg wird dann sich selber zugeschrieben, Misserfolge wird eher anderen zugeschrieben. Und in der Beziehungsgestaltung, das gilt, glaube ich, für Klinik und Arbeitsleben gleichermaßen, wie andere Menschen gesehen und behandelt werden, nämlich eher als Ausdehnungen des eigenen Selbst, als Instrument, um sozusagen dieses eigene Selbst auch zu regulieren. Beziehungen oder ja, Zusammenarbeit mit anderen muss immer eine Funktion für ein Selbst erfüllen, die eigene Agenda stützen und so weiter und so fort.
Erich Fromm hat Narzissmus so definiert, dass es eine Selbstaufwertung ist bei gleichzeitiger Herabwürdigung des anderen. Das heißt, im selben Augenblick, wo ich mich selber höher, größer, meinem größten Selbst, ne, meinem pathologischen größten Selbst, ne, also es ist ja übertrieben und nicht begründet und berechtigt, aber man hat die innere Annahme, dass man eben berechtigt dazu ist. Gleichzeitig erniedrige ich, entwerte ich, kränke ich, devaluiere ich den anderen. Ne? So, das ist so dieses in der Sekunde, in dem Moment. Und das ist natürlich von performativen Dingen begleitet. Ne? Wie tritt diese Person auf? Wie verächtlich zeigt sie sich anderen gegenüber oder wie charmant? Ne? Also das wechselt dann so nach außen in der Ebene. Und das ist etwas, was ich natürlich erlebe bei meinen Patienten, die dann kommen und Opfer dieser Gesten werden, nicht? Also dann verachtet werden und leiden drunter und versuchen dann irgendwie aus so einer normalen Hilfsbereitschaft und Rettungsfantasie, ne, oder auch komplementär quasi, weil sie selber auch ein bisschen narzisstisch sind und denken, wo ist denn jetzt der Typ hin, nicht? Meine Person, mein Lieblingsmensch hin, der war doch so toll. Und versuchen dann das wieder herzustellen oder suchen den Fehler bei sich selbst, weil jeder, ne, normale Mensch quasi sucht ja erstmal bei sich vielleicht den Fehler. Und das passt perfekt in die narzisstische Welt, weil der Fehler nicht beim Narzissten liegt.
Finde ich sehr hilfreich, dass ihr ja zwei Dinge gemacht habt in eurem Buch. Ihr habt einmal so ein Stufenmodell, wo ihr eben auch sagt, also es ist so ein gradueller Prozess und dass wir von dem her immer mehr, noch ein Schüppchen mehr von dem narzisstischen Verhalten bekommen. Kommen wir dann irgendwann zu so einem Kipppunkt und geht es dann eben in den problematischen Bereich. Und dann habt ihr eben noch so dieses OK-Bub-Modell. Und auf die beiden würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen und wofür diese beiden Betrachtungen jeweils hilfreich sind.
Dieses Stufenmodell unterscheidet sozusagen verschiedene Nuancen, wie man sozusagen ja narzisstisch sein kann. Die erste Stufe ist die der Selbstfürsorge. Das ist sozusagen ein ja, gesunder Selbstwert und eine Form des Selbstrespekts. Ich denke, dass es auch sozusagen eine reife Ich-Struktur widerspiegelt. Also ich achte auf mich, ich kann sozusagen gesunde Grenzen setzen und erkenne, was in der Situation mein persönliches Bedürfnis da ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, dann auch zu äußern. Das nächste ist dann die Selbstbehauptung. Also jeder Mensch hat ja auch einen gesunden Wunsch, anerkannt zu werden und dass die eigene Leistung gesehen wird. Das habe ich auch eingangs schon erwähnt. Wenn man ein Buch schreibt, möchte man es ja nicht in der Schublade verschwinden lassen, sondern man veröffentlicht es und zeigt. Und wenn es kritisiert wird, dann fragt man vielleicht, was findest du denn daran nicht so gut? Ne? Also das ist quasi ein realer Erfolg, der erzielt wurde, und es ist da nicht verwerflich, das auch irgendwie einzufordern. So. Und ab der dritten Stufe geht es sozusagen, ja, könnte man sagen, es ist so der Kipppunkt, wenn sozusagen es mit der Selbstinszenierung anfängt. Also wenn ich das Bedürfnis habe, dass nicht nur die Leistung anerkannt wird, sondern dass ich bewundert werde, anerkannt werde, dass ich sozusagen eine bestimmte Geltung auch für keine besondere Leistung habe, sondern einfach, weil ich die irrationale Annahme habe, dass nur weil ich sozusagen auf diesem Erdball existiere, auch als besonders wahrgenommen werden möchte. Das kann dann weitergehen in so eine Selbstüberhöhung. Also wenn ich fühle mich so großartig, dass schon eine kleinste Kritik mich irgendwie, ne, ins Schwanken bringt und wie Pablo gesagt hat, ich werte dann andere ab, um mich selber aufzuwerten. Und die höchste narzisstische Stufe ist sozusagen die Selbstvergötterung, Also ich, ja, ich beute andere aus zu meinem Vorteil. Ich versetze mich überhaupt nicht in die Lage anderer ein, finde die sozusagen auch blöd. Und da habe ich quasi, das ist so der Point of No Return, die Bodenhaftung schon völlig verloren. Genau. Und das ist so ein graduelles, es sind zwar 5 Stufen, aber die Übergänge sind sozusagen fließend.
Jetzt hätte ich dazu noch mal zwei konkrete Fragen, weil es wird ja auch häufig gesagt, dass es schon auf der kognitiven Ebene dieses Einfühlungsvermögen durchaus seitens der narzisstischen verhaltenden Personen gibt, dass eben nicht dieses Einfühlen und Mitschwingen sozusagen, aber eben doch, wenn es um das Strategische geht, dann ist es ja schon, sind sie ja schon in der Lage, ne? Selbst auf dieser höheren Stufe. Das habe ich richtig
So ist es.
verstanden.
Genau. Ja, deswegen habe ich immer mit dem Begriff Empathiemangel so ein Thema, weil eigentlich ist es eine geringe Motivation zur Empathie, ne? Also wir unterscheiden in der Psychologie ja kognitive und affektive Empathie. Kognitive ist genau das, was du gesagt hast. Also ich bin in der Lage, rational zu verstehen, was passiert da gerade. Und nutze das dann auch zu meinem Vorteil, weil ich denke, ha, der hat einen schwachen Moment, nutze ich jetzt mal aus und steche da sozusagen nochmal zu. Und die affektive Empathie ist eben dieses Mitfühlen. Es bewegt mich sozusagen, wenn ich höre, dass da jemand, dass es jemandem schlecht geht und so. Und ich habe dann auch die Motivation, die Person aus dieser Situation rauszubewegen. Aber wie gesagt, narzisstische Personen haben eigentlich eine relativ ja, gute kognitive Empathie, aber dieser affektive Part ist sozusagen etwas schwächer ausgeprägt,
Und auch
ja.
die Motivation wahrscheinlich, ne? Die da steht.
Die Motivation, genau, also
Ja, ja.
keine Lust, sich dem anzunehmen,
Beziehungsweise
ja.
eher für die eigenen Bedürfnisse das zu tun, ne?
Wenn es einem was bringt, ja.
Das ist ja, was, dass man da was Besseres zu tun hat, ne? So, also.
So, du meinst, das ist auch dieses sehr opportunistische Denken, dass man sich bewusst macht, wenn ich was für den anderen tue, dann
Ja.
kann ich ja nichts für mich selbst tun. Also das.
Springt nichts raus für mich. Genau.
Und dann habe ich beim Zuhören auch noch so gedacht, mir kommt es auch so vor, als wenn man diese Stufen geht, als wenn einem dann irgendwann so das Selbstreflexionsvermögen abhanden kommt. Um Selbstfürsorge machen zu können und auch Selbstbehauptung, muss ich ja auch eine Selbstreflexion haben. Und wenn ich dann über dieses Selbstbehauptung hinausgehe, also dass da dann so ein bisschen dieser Kipppunkt ist und dass von dann an auch diese Selbstreflexion gar nicht mehr passiert. Also nicht nur dieses mangelnde Einfühlungsvermögen in den anderen, sondern letztlich ja auch in sich selber, wenn man so will. Also dann, als wenn das wie so ein rein automatisch ablaufender Prozess, so eine, ich bin jetzt auf der Schiene und da geht es jetzt eigentlich nur noch in eine Richtung. Und gar nicht mehr mal so dieses Revidieren, wo stehe ich eigentlich? Damit dann auch also wenig Möglichkeiten, selber da rauszukommen, ohne jetzt Unterstützung durch jemanden wie Pablo zum Beispiel. Oder eben auch durch dich, wenn es Business Coaching ist.
Na, da kommen ja viele Sachen zusammen, ne? Also narzisstische Leute haben sozusagen eine begrenzte Selbstreflexion, weil die eben nur die positiven Seiten betreffen, ne? Weil sie ja denken, ich kann alles, ich bin toll, andere Leute haben keine Ahnung. Deswegen frage ich auch nicht andere Leute um Rat. Also das wissen wir mittlerweile auch aus Klinik und Praxis, dass diese Leute wenig auf die Meinung anderer geben. Es gibt da vielleicht so ein paar im erlauchten Kreis, die zu den engsten Vertrauten gehören, da hört man vielleicht auch noch mal zu. Aber also dieses nur ich habe recht, die anderen haben keine Ahnung. Und eben der absolute Fokus auf die Sonnenseiten des Ichs. Das heißt, ich würde eher sagen, die Fremdreflexion ist sozusagen nicht so ausgeprägt. Wie würden denn andere vielleicht mich auch kritisch sehen, ne? Also dieser Gedanke kommt gar nicht zustande, weil sie ja eben so von sich selbst überzeugt sind. Und auch diese Metakognition, ich gehe, trete mal zur Seite, wie wirke ich denn eigentlich hier auf andere? Wie könnte es denn noch wahrgenommen werden? Ne? Vielleicht ist es ein bisschen zu viel, also nehme ich mich mal zurück. So, und diese Metakognition findet da eben nicht so wirklich statt.
Ist es, ja. Und das üben wir dann, ne? Diese Metakognition mit Mentalisierungsarbeit, ne? Also sich vorzustellen, wo ist man eben auf dieser Abstufung. Man würde das natürlich nicht so konkret dem Klienten sagen oder dem Patienten, weil wäre auch schon riskant, ihn dann damit zu hart zu konfrontieren. aber man kann für sich einordnen, wo steht diese Person, und die ist da auch schon länger an dieser Stelle, nicht? Also die ist ja nicht sozusagen vormittags in der Selbstbehauptung und am Abend ist sie in der Selbstkrönung, ne? Man feiert, sondern die Krönungsmesse läuft ja dauernd, nicht? Sie ist ja schon, die Selbstvergötterung ist ja chronifiziert, ne? Bei den hochschwierigen Menschen, und wir können therapeutisch natürlich dann versuchen, ein paar Stufen runterzukommen, ne? Über so Interventionen und wie Mentalisierung, also wie, ne? Übungen, die so sind, sich selbst vorzustellen. Erstmal, wie es einem selber geht, ne? So, oder den inneren Anteilen geht, dann ist das ja auch das Ich, ne? Wenn man so anfängt, so ein bisschen nach innen zu gucken, so den Raum zu öffnen, wie geht es dir eigentlich so, ne? Ja, also was ich sagen wollte, ne, die ist so schlimm, die Person, ne, die andere, ja, und dann sind die häufig unfähig, eben über sich selbst nachzudenken aus der dritten Perspektive. Und das ist, damit fängt es an, ne? Und dann versuchen wir sie in die, mindestens nur noch in die Selbstfürsorge oder so zu kriegen, ja.
Vielleicht können wir da noch ein konkretes Beispiel für die Zuhörenden bringen. Also du hast ja gerade gesagt, ne, der oder die ist so furchtbar, und das beschreiben wir auch im Buch, ne? Also bei narzisstischen Personen gibt es oft so eine sehr kognitive Wahrnehmung, ne? Also das heißt, das ist so eine Impression, so ist der Fachbegriff. Das sind kognitive Impressionen, dass die Person ganz kalt quasi beschrieben wird. Der ist furchtbar, die ist schlimm. Und dann geht es darum, dieses Gefühl dahinter zu ergründen, ne? Also was ist dein innerer Zustand, wenn du den anderen als furchtbar oder respektlos bezeichnest? Dann könnte es sowas sein wie: Ja, ich fühle mich hilflos, ja, oder ich bin verunsichert dadurch. Also, dass man.
Wenn die überhaupt da eine
Genau,
Antwort geben können.
ja.
Meistens gucken die einen mit großen Augen an.
Das stimmt.
Das ist ja ein großes Zugeständnis, ne? Wenn man das, weil das ist ja eine Vorstufe dessen, dass man dann einräumt, dass man eben auch kein Selbstwerterleben hat.
Ist ja die Debatte, die wir auch haben. Ist jetzt diese narzisstische Seite ein Trugbild oder ist es eine Verlängerung innerer Überzeugungen, nicht? Also die Persona, die sie erzeugen, das Bild sozusagen, was sie erzeugen, diese Images, sind ja verankert in der inneren Überzeugung, dass sie auch wirklich was können, ne? Aber die ist ja irrig quasi. Also sie trifft nicht so ganz, ne? Sie denken, dass sie begabt sind. Also sie sind überzeugt, dass sie begabt sind, aber wenn man genauer guckt, na, so begabt sind sie jetzt auch nicht. Na, so. Und das ist die harte Wahrheit. Und sie dahin zu bringen, würde ihr Selbstwerterleben so dramatisch erschüttern, dass es dann zusammenbricht. Und deswegen haben die ein, wenn man dahin kommt, dann ein fragiles Selbstwerterleben sozusagen. Aber die Phase davor, also bevor man durch diese harte Schale kommt oder durch diese Rüstung, muss man sich anstrengen. Also das ist da schon hart. Also das ist robust. Also das ist beides.
Wir wollen natürlich auch über die sprechen, die eben betroffen sind von diesem Verhalten und sich da eben besser aufstellen können wollen. Und dafür ist vielleicht jetzt auch der Übergang zu dem Modell ganz hilfreich.
Okay, BUB ist ein Akronym von fünf Kriterien, die wir quasi operationalisiert haben. Das heißt, die Idee kommt aus der klinischen Diagnostik. Komplexe psychologische Verhaltensweisen werden unter einem Begriff präzise definiert und gebündelt, und das wird dann als Merkmal genommen. Und wenn bestimmte Merkmale sich sozusagen sammeln, dann kann ein Syndrom oder ein komplexes Verhalten damit beschrieben werden. Und das ist ziemlich solide und stabil, und das kommt so ein bisschen aus der Psychodynamik und Tiefenpsychologie, der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, so die Idee. Aber sie kommt auch in der Klinik, ist es der Fall. Aber es gibt's auch, ist es einfach ein probates Mittel, komplexe Sachen zu beschreiben. Wir haben uns gedacht, dass wir ein sofort anwendbares Raster aus dem klinischen Alltag quasi für die subklinischen Bereiche, also narzisstischer Dynamiken, brauchen, ne? Um das sehr schnell, konkret benennen, erkennen und einordnen zu können. Quasi so eine Fünf-Finger-Regel für die Handtasche, ne? So, oder für die Brusttasche oder so. Und die Frage ist natürlich, oder die dahinter steht, ist sozusagen, dass dieses Modell sichtbar machen soll, womit wir es zu tun haben. Ja, weil sonst redet man immer so, der ist Narzisst oder der ist schwierig, und dann werden wir uns in der Situation nicht mehr daran erinnern können, was ist schwierig und was ist narzisstisch jetzt da. Und deswegen, Okay, Bub. Und O steht für Opportunismus, K für Kritiksensitivität, B für die Brille des Ego, U für die Unterstützung nur eigener Interessen und P für Paranoia. Und je nachdem, wie stark das jeweilige Merkmal vorkommt und erkennbar ist, so wie es so im Alltag, ne, erkennbar ist, das ist der Charme operationalisierter Dinge, dass man sie auch subjektiv schnell erkennt, weil es auch Alltagsbegriffe sind, ne? Und dann kann man eben unter Opportunismus verstehen, dass Beziehungen nur instrumentell benutzt werden, also aus Kalkül, vielleicht sogar nicht einmal aus Bosheit, sondern weil einfach andere Ziele und Mittel recht sind, um eigene Ziele zu erreichen, ja? Also das ist das Opportunistische. Das geht natürlich auf Kosten von anderen Menschen natürlich, ne?
Genau. Vielleicht, dass wir einmal jetzt rüberschalten zu Ramsi und du sagst, wie sich dann so ein Verhalten im Arbeitskontext zeigen kann.
Da fällt mir sofort ein Beispiel ein, wenn man beispielsweise von einer Person, mit der man länger nichts zu tun hatte, weil sie vielleicht in irgendeiner Abteilung abseits von einem sitzt, plötzlich sich anbietet, wir könnten ja mal irgendwie essen gehen, ne? Oder hast du mal Zeit für einen Kaffee? Um eigentlich dann vielleicht einfach nur Informationen aus mir rauszuquetschen, weil gerade irgendwas im Unternehmen rumgeht, irgendein Veränderungsprozess. Und ich sitze vielleicht in einem Bereich, der mehr Zugang zu dieser Info hat, weil ich in der Strategie oder im Personalbereich bin. Dann würde man vielleicht so eine opportunistische Person schnell erkennen, weil sie eben nicht regelmäßig die Beziehung pflegt, ja, sondern du bringst mir jetzt was, also habe ich Lust, dich zu treffen, ja.
Wir kommen auch gleich wieder zu den nächsten Buchstaben. Ich denke jetzt nur, wir haben vorhin einen wichtigen Punkt ausgelassen und den können wir jetzt vielleicht nachschieben, nämlich dieses, wie unterscheide ich denn jetzt? Das ist ja jetzt vielleicht einfach ein bisschen ungeschickt auch. Sagen wir mal, ich habe gelernt, ich sollte mal besser networken und dann ist das auch durchaus opportunistisch, muss aber jetzt ja in Summe noch nicht ergeben, dass ich narzisstisch mich verhaltender Mensch bin, strukturell und systematisch, sondern vielleicht hat sich in dieser Situation was gezeigt. Ja, wie kann ich das unterscheiden? Oder du hattest ja vorhin auch gesagt, Extraversion. Also ich bin, Dominanz ist ja eine Facette von Extraversion in dem Big Five Persönlichkeitsmodell. Nur weil ich jetzt vielleicht dominant bin oder besonders euphorisch bin und mich immer so dazwischen werfe in Sätzen oder so, muss ich ja deshalb noch nicht narzisstisch verhalten sein. Wie kann ich dieses voneinander unterscheiden?
Also aus meiner Sicht ist es die Motivation, mit der das Verhalten geschieht. Ne? Also ich kann mich fragen, mit welcher Motivation erfolgt jetzt dieses Verhalten oder was ist die Funktion des Verhaltens? Dient es jetzt irgendwie dem Wachstum oder der Beziehung oder wie auch immer? Oder dient es wirklich nur der Selbstregulation meines Gegenübers? Möchte es besser dastehen als ich? Ne? Oder auch begegnen wir uns auf Augenhöhe? Ne? Also man kann ja auch wirklich interesseshalber nachfragen, du hast du davon was gehört? Ich nämlich nicht. Begegnet mir die Person auf Augenhöhe oder habe ich das Gefühl, die will mich hier irgendwie ausquetschen? Das spürt man da ja auch. Ne? Und ich glaube, eine weitere Variante ist das quasi, das kann ja auch situativ einfach sein, ne? Dass man, also jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder mal eine Info verpasst, aber ist das ein überdauerndes Muster, das sich immer wieder zeigt, ne? Also immer wieder meldet sich die Person, wenn sie gerade mal von mir was braucht und sonst interessiert sie sich überhaupt nicht für mich. Oder wenn ich mal was brauche, lässt sie mich dann eigentlich fallen. Und sagt, nee, sorry, tut mir leid, da musst du jemand anders fragen. So. Deswegen am reinen Verhalten, da gebe ich dir auch völlig recht, kann man es jetzt wirklich nicht identifizieren, weil es kann mangelnde Kompetenz sein, kann Person weiß nicht, wie man networkt oder ist ungeschickt, sondern eher, was ist die Motivation und wie zeitlich überdauernd ist das Verhalten, was gezeigt wird.
Okay, danke schön. Das war mir noch wichtig, das nochmal nachzuschieben. Kommen wir jetzt zu dem K.
Ja, das K ist Kritiksensitivität. Das bedeutet, dass man leicht gekränkt oder empfindlich reagiert bei Rückmeldungen jeder Art. Also die werden als Angriff wahrgenommen, als Herabwürdigung, als Entwertung, als respektlos. Also hinter jeder Kritik ist eine Abwertung. Und die Reaktion, die die Person dann daraufhin zeigt, ist, dass dann das Gegenüber als inkompetent zum Beispiel dargestellt wird. Ne? Also im therapeutischen Setting ist der Therapeut halt dann plötzlich inkompetent, ne? Weil warum fragt denn sowas? Weiß er das denn nicht? Ne? So. Und oder ist die Person zieht sich halt zurück, ne? Ist beleidigt oder vermeidet dann weitere Auseinandersetzungen mit den Themen. Oder im schlimmsten Falle kommt es auch zu, und da kommen wir auch wieder zu der relevanten Beschädigung dann zum Angriff tatsächlich. Ne? Also man will eigentlich was klären und ist interessiert und sagt, du, schau mal, das ist jetzt so und so gelaufen, da ist wahrscheinlich ein Fehler passiert, also so, und dann wird das explodiert, dann ist es der Sprengsatz schlechthin und es kommt zu einem Gegenangriff, den man nicht erwartet hat. Ne? Oder es ist halt dann letztlich auch wahnsinnig schwierig, diesen Menschen auch was zu sagen, ne? Also was hilfreich ist vielleicht auch zu sagen. Ne? Und
Es
dann
kommt
lässt man
dann,
es auch. Ja.
ja, es kommt dann schnell auch zu so einer Schuldumkehr, ne? Dass dann das zurückgepfeffert wird, ne? Das musst du gerade sagen, du machst doch hier auch dauernd Fehler, und dabei wollte man gar nicht sagen, der andere hat einen Fehler gemacht, sondern im ersten Schritt mal, hier ist offensichtlich ein Fehler passiert, jetzt wollen wir besser herausfinden, was genau schiefgelaufen ist. Aber selbst das, ich glaube, dieses Signalwort Fehler ist schon dann zu viel unter Umständen für eine Person, die dann
Genau.
gleich rein interpretiert, jetzt wird mir hier gleich der Fehler untergeschoben, dann spiele ich
Ja,
den
es bekommt
schnell
dann,
zurück, ne?
genau, es bekommt dann diesen Moralaspekt, ne? Es wird diese Moral dann damit verknüpft, das wird dann sehr, ja, wird ein Hebel entsteht häufig dann auch, nicht? Also Kritik wird dann instrumentalisiert und umgedreht und wird dann munitioniert, wie das so schön heißt, also aus einem Versuch, etwas zu klären oder aus einem Fehler, der passiert ist und den man dann adressiert, wird dann, ja, wird es verdreht und man kriegt den zugeschoben, ne, den Schuh, ne, oder den schwarzen Peter oder die Schuld. Ne? Also es gibt dann auch viel um Schuld, Verschiebung
Und Bewertung
und
der Reaktion, ne? Also eigentlich geht es ja um eine Sache und dann
Mhm.
wird eher meine Art und Weise, wie ich das hervorgebracht habe, bewertet, nämlich du bist empfindlich oder
Gesamt,
genau
genau.
so. Und dann ist der Kreislauf offen, ne? Weil dann rechtfertigt sich die Person vielleicht oder nee, stimmt doch gar nicht. Und dann entfernt man sich eigentlich vom eigentlichen Sachverhalt.
Es wird eigentlich der eigentliche Sachverhalt wird dann so ein bisschen in Nebel gehüllt und wir haben den anderen schon auf eine andere Bahn gelenkt.
Ja, kann man, aber es kommen jetzt so viele Sachen zusammen. Also Nebelkerze ist ja eher auch eine Ablenkungs- und Verwirrungsstrategie. Also bei der Kritiksensitivität und der Umdrehung ist es ja eigentlich so, dass wir ein, oder dass in dem Fall ein, wenn man so will, eine Moral, also eine Regel, ein Regelwerk, ne, sozusagen kann ja auch installiert und so als Hebel, also als Triangulierung, also als Instanz, die mächtiger ist, der wir uns unterwerfen, wie du sagtest, diese Scholle, ne, auf dieser Eisscholle, auf der man sich dann zurückzieht und sagt, also wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir, weiß ich, Compliance beachten. Ja, und dann sagt man, ja, aber das war doch jetzt nicht so sehr Compliance hier, wie du dich verhalten hast, ne, so, also weil Fehler passieren, nicht? Und dann wird, ist das der, das ist dann diese, das wird dann als nicht als, wenn man so will, Manöverkritik, also als Optimierungsstrategie wahrgenommen, sondern es wird dann, man hat so oft auch das Gefühl, es wird absichtlich auch so verstanden, dass hier sozusagen das Thema Compliance nicht bei der Person liegt, die kritisiert wird, oder, sondern es ist, dass das Thema wird benutzt, um eben den Kritiker
So
dann
einen Verstoß
anzugreifen.
dann nachzuweisen,
Ja?
quasi gegen diese gemeinsamen
Ja, und
Regeln.
dann wird sozusagen beim minimalsten Anlass dann, das ist ja nicht sofort, sondern es kommt dann so verzögert, wird dann bei dem kleinsten Fehler des Kritikers oder desjenigen, der einfach auch Teil des Prozesses ist. Das sind ja häufig auch chaotische Prozesse. Also wir sind ja frei von Fehlern. Also es wäre ja absurd zu sagen, wir müssen hier eine fehlerfreie Kultur schaffen. Nein, wir müssen Fehlerkultur schaffen. Das heißt, so, und dann wird bei einem kleinsten Fehler kommt dann der Moral, ne, der Moralapostel und die Moralkeule und unter der Ansage, wir haben hier wir haben hier eine gute Kommunikation und wie kommunizierst du denn? Oder wir haben hier wir haben uns doch verabredet, dass du sofort, ne, so das sagst oder was ist denn hier los, ne, so. Und dann wird eben die Person als Ganzes für verächtlich oder für problematisch oder für gestört oder wie auch immer dargestellt, die eigentlich nur, ja, einfach nur ein Mensch in dem Moment war und nach Hilfe und Rat und Anschluss und Reflexionsräume sucht und Austausch und vielleicht auch um Verzeihung bittet und sagt, tut mir leid, einen Fehler gemacht, wird plötzlich abgeschossen, ja, und wird angegriffen. Und wird das, was eigentlich hilfreich und sinnvoll wäre, missbraucht. Nämlich eine Ethik, ein Regelwerk, eine Art zu kommunizieren, wird dann missbraucht, weil eben die Kritik als eben persönlicher Angriff und nicht als Fehlerkultur persönlich wahrgenommen wird von diesen narzisstischen Menschen. Ne? Das ist ja eine persönliche Kränkung, die dann passiert, die umgedreht wird und gegen den anderen mit voller Wucht zurückgegeben wird. Ja.
Wie könnte man es denn besser machen? Also, was sind so Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man jetzt das herausgefunden hat und man weiß, dass die Person so reagiert und es gibt dann andere Situationen, in denen es aber wichtig ist, dass man diese Hinweise auch geben kann?
Was verrückt ist oft, ist, dass diese Personen auch spalten. Das heißt, die erleben Einzelbeziehungen als real und verstehen nicht, dass die Geschädigten untereinander auch reden. Ja? Und wenn die Geschädigten sich so solidarisieren würden und geschlossen dieser Person, die so um sich schießt, weil sie Feedbacks kriegt, die völlig normal sind, weil man sich ja, ne, sozusagen arrangiert und um Passung ringt, nicht? Das ist ein völlig normaler Prozess. Das ist ja keine Kritik an der Person, sondern es ist einfach nur ein Wachsen, ein Arbeiten, ein sich entwickeln. So, und wenn jetzt das ist ja das Verrückte, die Belegschaft selbst hat ja auch Angst, sich dann zusammenzutun und diesen Personal zu adressieren. Aber das wäre eine Lösung. Aber dann sind ja Einzelinteressen, die dann wieder dagegen oft stimmen und stehen. Letztlich muss dann wahrscheinlich irgendwie eine Art Prozess entstehen, wo eine Führungskraft sich dann diese Person irgendwie vorknüpft und versucht, ihr das so süß wie möglich mit Schluckhilfen, ne, also mit Lob und Anerkennung beizubringen und sagen, du bist ein so sehr wichtiger Mitarbeiter hier oder Mitarbeiterin, aber wir haben gehört und wir wissen, dass es das da nicht so gut rund läuft, weil es so und so ist.
Wichtig ist in so einer Situation nicht, sich auf diese moralische Ebene zu begeben, ne, sondern die Sache im Vordergrund zu halten. Das kann man ganz leicht machen, indem man halt sagt, ich würde gerne hier bei der Sache bleiben. Ja, es geht hier nicht darum, wie ich mich jetzt verhalten habe, sondern um ABC. So. Oder im Zweifel das dann auch abzukürzen. Also man muss auch die Situation nicht bis zum letzten Blutstropfen ausfechten. Man kann auch quasi im Sinne einer Delegationsstrategie sagen, ich schlage vor, das wird jetzt hier ein bisschen zu hitzig oder wie auch immer, lass uns das doch zu einem anderen Zeitpunkt fortführen. Ich sehe das so und so, ich verstehe, du siehst das so und so, was auch in Ordnung ist und so weiter. Ne? Weil in der Situation selbst verkämpft man sich eigentlich nur unnötig aus meiner Sicht. Ja.
Okay. Gut, dann verlassen wir das K und kommen wir zum Bub.
Ja, der
B
Bub.
war die Brille, ne, mit dem Ego, oder?
Die Brille des Ego. Da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir wollten natürlich Ego als erstes bringen, aber die egoistische Brille. Aber die Brille des Ego ist die Wahrnehmung, wird egozentrisch gefiltert. Das heißt, alles, was ich wahrnehme, wird in Bezug zu eigenen Leistungen überhöht. Ja? Fehler, also da kommen wir wieder so ein bisschen mit dem Punkt vorher auch zu tun. Fehler werden externalisiert, heißt, sie liegen nicht bei mir, sondern sie liegen woanders, außerhalb meines Selbst. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Und die Realität ist dementsprechend natürlich auch formbar. Ja? Die wird so überformt, also so wie ich sie wahrnehme, wird die Realität auch verändert. Das heißt, ich mache alles richtig, ich bin wichtig. Es geht hier um mich in meiner Rolle als, ne, so, und alles andere, was andere beeintragen in den Raum, ne, wo das dann verhandelt wird, sozusagen die Debatte oder wie auch immer, oder auch das, wie Beziehungen gestaltet werden, ne, das wird als merkwürdig fremd und störend wahrgenommen. Ne, und dann kann es durchaus sein, dass man jetzt auf der Beziehungsebene vielleicht fünfmal im Kino mit dieser Person ist und es ist jedes Mal genau der Film, den man nicht selber gucken wollte, ne? Weil die andere Person sagt, nö, ich will ja den Film gucken, das ist doch super, komm mit und so. Also es ist so ganz, ne, so dauerhaft wird sozusagen alles durch diese Verzerrung wahrgenommen und auch gar nicht problematisiert.
Und die anderen sind eigentlich nur so Statisten im Leben der narzisstischen Person.
Ja.
Also ein hoher Selbstbezug bedeutet ja auch, dass die anderen nur eine bestimmte Funktion für einen erfüllen. Also die Begleitung fürs Kino oder irgendwie eine andere, ne? Immer den Scheinwerfer sozusagen ausrichten, damit man glänzen kann.
Viele Menschen, die dann davon betroffen sind, arbeiten sich ja dann daran ab, zu sagen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, ich an dessen Stelle würde es doch im Leben nicht machen, wenn ich jetzt schon zweimal den Film vorgeschlagen habe, dann würde ich doch auf jeden Fall. Und sie bleiben dann immer so sehr in ihrer eigenen Perspektive, wie sie selber damit umgehen würden, wenn sie dann womöglich noch besonders anpassungsfähig sind. Passen Sie sich lieber 3 von 4 Mal an, als jetzt 50-50, zweimal der eine, zweimal die andere Person. Und so kann sich das natürlich nochmal hochschaukeln. Man übersieht so ein bisschen den eigenen Anteil dann auch an diesem Prozess. Das hat nichts mit Mitschuld zu tun, aber eben an dieser Dynamik beteiligt zu sein.
Genau, also an der Dynamik gibt es ja auch, oder bei dieser Dynamik gibt es ja auch Leute, die davon profitieren. Ne? Also wir hatten ja vorhin so den Begriff der Komplementarität, das gibt es ja auch beim Narzissmus. Ne? Es gibt ja auch Leute, die durchaus so einen geringen Selbstwert haben und denken, Mensch, ich kann Glück haben oder von Glück reden, dass der sich mit mir abgibt. Ja, wie toll. Eigentlich fühle ich mich total leer. Und da gibt es jemanden, der diese Leere durch seine Grandiosität auffüllt. Und ich ordne mich dem sozusagen unter, weil diese Unterordnung mir auch ein Gefühl der Sicherheit gibt. Da ist jemand, der ist sozusagen da, mit dem kann ich tolle Sachen erleben. Die egoistische oder komplementär-narzisstische Person, die auch quasi ein bisschen von diesem Glanz abbekommt. Und deswegen, ich glaube, das können wir auch nicht oft genug wiederholen, es gibt diese Dynamik und beide Seiten, wenn die sozusagen wie Schlüssel Schloss ausgerichtet sind, können davon auch profitieren, ne? Weil die Person, die eben fünfmal den Film sieht, den sie nicht sehen möchte, gibt ja damit auch so ein bisschen die Verantwortung ab.
Die Brille des Ego beschreibt dann etwas sehr, sehr Anstrengendes für das Umfeld. Und es geht tatsächlich auch was verloren, das Interesse nämlich an dieser Person. Und es geht auch was kaputt, nämlich an der gemeinsamen Zeit. Nicht? Also ich möchte nicht mit dieser Person zu lange zusammen sein, weil am Ende redet die nur noch über sich. Ja, und es gibt diesen lustigen Satz, ich habe keine Lust mehr, dauernd von mir zu reden, redet ihr doch mal über mich. Ja. Also das ist nervig. Das ist grundsätzlich schwer aushaltbar, wenn man ein sozialer Mensch ist, der auf Austausch aus ist. Ja? Und das ist eigentlich damit gemeint. Das heißt, es ist wirklich schwierig, mit dieser Person zu interagieren. Die ist natürlich für den Auftritt, ich sehe jetzt so eine, ich sehe quasi eine Mom, sehe ich jetzt, ne? So mit einer Brille, vielleicht mit einer tollen großen Sonnenbrille, die auftritt und das Café betritt oder das Kinofoyer. So, das sieht schon mal gut aus, aber wenn sie dann nur noch davon erzählt, wie toll sie ist und dass sie irgendwie, ne, dass das genau ihr Leben ist, was da verfilmt wird und deshalb guckt sie den Film so gerne. Also das ist dann Quatsch, ja. Also das ist einfach primitiv und billig, ja. Das war eigentlich die Idee für die Brille des Ego. Ja.
Machen wir weiter mit dem U und da geht es um die Unterstützung.
Ja. Das kachelt da auch perfekt drin ein, weil es geht beim U um die Unterstützung eigener Interessen. Und zwar nur. Das hatte Ramsi auch vorher auch gemeint bei Op oder angemerkt bei Opportunismus. Oder, ne, ich mache nur das, was mich interessiert. Ich treffe mich mit dir zum Kaffee, wenn ich was von dir wissen will. Aber wenn du dich mit mir treffen willst, weil ich dir vielleicht was vermitteln oder durchstechen könnte, nö, da habe ich kein Interesse dran. Ja, und das bedeutet aktives Eintreten für die eigene Sache. Ja, das ist gut und so kann man auch diese Menschen quasi einsetzen. Aber systematisch ist es leider so, dass es nur selbstbegünstigend ist im Austausch. Das heißt, ich kriege den nicht dazu, jetzt gehen wir mal, keine Ahnung, den Mitarbeiter darin zu fördern, worin er gut ist, sondern darin zu fördern, worin er mir nutzt. Ja, so, was meine Interessen sind. Ja, und das ist auch sehr problematisch, weil es einseitig ist und den sozialen Austausch natürlich verhindert. Ne? Und Entwicklung und Wachstum, wie wir ja vielleicht auch in Teams, ne, dass jetzt vielleicht jemand Urlaub kriegt oder Fortbildung bezahlt bekommt oder auch, was ich in der Familie Geige lernen darf, ne, obwohl alle es furchtbar finden, wenn das Kind Geige lernt, wird dann gekillt, wird dann zerstört und dann muss das Kind halt was anderes machen, was dem Vater gefällt oder der Mutter, Tennis spielen gehen, ne, so. Und warum? Weil dann kann es mit dem Vater oder der Mutter zusammen Tennis spielen. Ja, und so ist es gemeint.
Okay.
Ich glaube, wir haben im Buch auch den Begriff des emotionalen Tauschgeschäftes.
Ja.
Das habe ich nämlich von dir gelernt.
Ja.
Genau, also wenn es zufällig mit meinem eigenen Interesse passt, dann kann ich auch davon profitieren. Ne? Also im Unternehmenskontext, ne, wenn ich sage, okay, ich fördere dich jetzt hier, aber dafür möchte ich, dass du jetzt die nächsten Tage 12 Stunden hier arbeitest, ja, dann denke ich, okay, will ich mich darauf einlassen? Ich will ja die Beförderung oder ich will die Sichtbarkeit, dann mache ich das. Aber es ist sozusagen immer ein Deal mit dem oder ein Pakt mit dem Teufel sozusagen. Ich gebe etwas von mir und dafür kriege ich etwas. Aber es ist nicht sozusagen nur für mich, ne, dass ich als Mitarbeiter gefördert und unterstützt werde um meiner selbst willen, weil es quasi für mich hilfreich ist, sondern das muss dem anderen irgendwie auch was bringen. Ja.
Und auch da wahrscheinlich wieder eine Frage der Dosierung, ne? Weil man könnte natürlich sagen, dass vieles von dem, was wir tun, oftmals nur vermeintlich altruistisch ist, sondern am Ende dann vielleicht doch auch letztlich ein bisschen dazu dient, dass ich auch
Ja.
mir noch eine gewisse Anerkennung dafür verspreche. Weil so
Ja, also
ganz
gerade ich finde im
ungesehener Altruismus,
Unternehmenskontext, ne? Ja,
ja, wird dann
dafür sind Unternehmen auch nicht so
auch
ausgerichtet, ne? Also
nie.
die Belohnungsmechanismen, die Auswahlmechanismen, es ist ja immer, what's in it for me, ne? Was habe ich davon, wenn ich dich jetzt hier auf die nächste Stufe und so weiter? Loyalität wird erwartet. Das ist so. Also deswegen finde ich, gerade im Unternehmenskontext gibt es diese selektive und also gibt es fast nur selektive Unterstützung, weil niemand wird einfach aus altruistischen Gründen gefördert, ganz selbstlos sozusagen. Trotzdem finde ich, ist es wichtig und deswegen haben wir es als eigenständiges Thema in dem Modell
Ich finde
verankert.
es auch sehr wichtig, vor allem auch für den Aspekt der Entlarvung, weil ich glaube, wenn man da mal sensibilisiert ist, indem man das dann bei euch im Buch liest mit diesem Modell, kann man darauf ja auch noch mal etwas stärker achten. Wir brauchen jetzt noch den letzten Buchstaben und das P ist hier im Spiel, Paranoia.
Absolut, Paranoia. Da haben wir das Wort Meteorit aufgegriffen, weil was ist Meteoritenangst? Ich habe Angst davor, dass ein Meteorit einschlägt und dass der gleich einschlägt oder irgendwie im Anflug ist zumindest, ne? Und wann schlägt er denn ein? Also es ist ein ständiges Misstrauen in einer höheren inneren Spannung, dass irgendwas, irgendjemand was gegen mich im Schilde, ne, führt oder vorhat. Also irgendwer hat verdeckte Motive mir gegenüber oder irgendwas läuft hier gegen mich. Das heißt, es selbst erlebt sich unter dieser ständigen Bedrohung, ja, und auch jetzt Nähe und, oder Zuarbeit oder Wohlwollen oder ebenso Deals oder, ne, also faire Deals werden eben auch misstrauisch wahrgenommen, ne? Also werden wirklich auch dann nicht ehrlich, nicht als unehrlich sogar wahrgenommen, ne? Also da kann auch wirklich viel verwechselt werden, ne? Wenn man sehr ängstlich misstrauisch ist, bewertet man und gewichtet man Dinge, die normal und gesund sind, auch falsch, ne, und denkt, boah, das ist sicherlich irgendwie, das macht er doch extra, damit er mich irgendwie, ne, so, ne, oder da ist irgendjemand, der mich austricksen will und das ist jetzt nur, der will mich ja nur einseifen, nicht so. Also es kommen diese ganzen Ängste, ausgenutzt, beschädigt, herabgewürdigt zu werden, die ja im Kern des unsicheren Selbstwerterlebens, nicht, sich also fußen und herkommen. Die werden dann nach außen agiert und alles, also jede Allianz bricht quasi immer wieder unter dem Verdacht zusammen, ja, dass das, da ist doch irgendwas noch was, ne? Da will mir jemand ankarren. Und Neid und Missgunst ist ja auch eine Wahrnehmung, die narzisstische Menschen haben, ne? Dass sie denken, dass sie beneidet werden und von vielen mit Verachtung und so quasi verfolgt werden, ne? So,
Aber der
das ist.
Schluss von den Narzissten daraus ist dann trotzdem ein ganz anderer als jetzt zum Beispiel von People-Pleasern, die dann ja schnell zu dem Schluss kommen, naja, ich habe es auch nicht verdient. Also ich werde hier vielleicht schlechter behandelt, aber ich habe es auch nicht verdient. Ich selbst bin nicht okay. Ich muss mich noch mehr anstrengen, um es zu verdienen. Und der Narzisst würde denken, ja, aber ich hätte es ja eigentlich verdient und ich werde hier aber besonders schlecht behandelt. Und das bestärkt ja den Narzissten dann eher noch darin, zu sagen, aber ich bin hier der Tollste und die anderen liegen alle falsch. Also ich bin okay, die anderen sind nicht okay. Also es scheint ja doch dieselbe Situation anders mit einer anderen Brille eben wahrgenommen zu werden und damit auch zu einer anderen Schlussfolgerung für das eigene Verhalten.
Der People-Pleaser will, der will ja gut behandelt werden und tut alles Mögliche und lässt sich auch schlecht behandeln, so um eben ne, anzukommen und im Kontakt zu bleiben oder dabei bleiben zu dürfen. Das narzisstische Motiv ist Schadensbegrenzung. Ja? Das heißt, da wird dann, ne, Angriff ist die beste Verteidigung, bedeutet, bevor ich hier jetzt schlecht behandelt werde oder einen schlechten Deal mache, mache ich den erstmal fertig, den anderen. Ja? Und deshalb bricht quasi jede wohlwollende Beziehungsangebote, auch im Team, tatsächlich zusammen, ja, unter diesem Verdacht, den der Narzisst in sich trägt, ich bin hier unter Beschuss. Ja? Ich werde hier irgendwie chronisch benachteiligt.
Sind denn dann die Menschen, die das jetzt stärker ausgeprägt haben, also das P und dann das K, eher die verdeckt vulnerablen Typen? Oder ist das, ihr sprecht ja, glaube ich, auch davon, dass es gar nicht unbedingt immer so eine klare Trennung ist, ne? Sondern dass ein Mensch auch beides in sich tragen kann und vielleicht rein situativ dann mal den verdeckt vulnerablen Narzissten zeigt und in anderen Momenten wiederum den Grandiosen, weil man manchmal sich ja auch fragt, wieso hatten diese angeblich grandiose Menschen es denn überhaupt nötig, jetzt plötzlich so gekränkt zu sein? Das passt irgendwie gar nicht so zusammen.
Also ich glaube, ein wichtiger Disclaimer an der Stelle ist auch, dass diese fünf Dimensionen aus dem Modell ja nicht einzeln wirken, sondern oft in der Realität eben zusammengewürfelt in unterschiedlichen Konstellationen auftreten können. Und dieses Grandios und Vulnerabel, dazu habe ich witzigerweise erst kürzlich eine Studie veröffentlicht, nämlich. Früher dachte man ja, dass das zwei getrennte Dimensionen sind. Ne? Die einen sind so, die anderen sind so. De facto treten sie aber in einer Person sozusagen gleichzeitig auf. Und es gibt auch eine zeitliche Dynamik da drin. Die ist auch relativ einfach zu verstehen, weil dieses ich möchte bewundert werden, das ist sozusagen das Standardprogramm des Narzissten. Klar, ne? Also ich
Genau.
mache was Tolles und will auch dafür beklatscht werden. So, das ist quasi das Erste. Wenn man merkt, ich werde kritisiert oder die Bewunderung kommt nicht, dann kippt es ins Antagonistische, weil ich mache ja etwas, damit ich das kriege. Ja, ich sage, ihr seid alle bescheuert, oder ich streng mich noch mehr an, damit die alle sehen, wie toll ich bin. Aber eigentlich sind die bescheuert und erkennen mich nicht an. So. Und dann, wenn das nicht klappt, also die antagonistische, feindselige Seite nicht den gewünschten Erfolg verspricht, dass ich wieder als anerkannt und toll gesehen werde, dann geht es in das Vulnerable. Dann ziehe ich mich zurück, fühle mich schlecht, ängstlich, unsicher und so weiter. Und dann gibt es so ein Trägheitsmoment, weil es natürlich schwer fällt, aus dieser Vulnerabilität wieder rauszukommen. Ja, der umgekehrte Weg geht sozusagen
Ist
schneller, ja, vom
dynamischer, ne?
Grandiosen. Ist dynamischer, genau. Aber wenn ich einmal in dieser Vulnerabilität stecke, dann gibt es ja, so ein Schwergewicht, was mich zurückhält. Und es braucht ein bisschen, bis ich mich wieder gefangen habe. Ja, also wichtig an der Stelle ist, glaube ich, es ist innerhalb einer Person angelegt und es wird situativ ausgelöst. Beginnend mit dem, dass man sozusagen standardmäßig versucht, bewundert und anerkannt zu werden. Und es zeigt ja auch, es ist ein Fass ohne Boden. Ne? Also das Gegenüber oder meine Umwelt muss eigentlich immer permanent mir das geben, weil sonst droht eben die Gefahr, dass diese antagonistische Seite rauskommt und man abgewertet wird.
Ich habe so beim Zuhören gedacht, dass man sich dann vielleicht auch ein neues Opfer sucht und dann darüber es schafft, wieder in das Grandiose zu kommen. Also wenn ich jetzt über Beziehungen nachdenke, einerseits, also persönliche Beziehungen, und dass wenn ich dann in diesem Down bin und dann das nicht mehr richtig zieht, dass ich dann sage, okay, trenne ich mich, gehe ich in eine neue Beziehung, fange das Gleiche neu an, gehe in dieses Strahlemann, aber eben auch vielleicht im Business, dass ich da in eine hohe Fluktuation gehe und schnell mal Positionshopping mache, weil ich meine, dann vermeide ich auch, dass mein wahres Gesicht sich zeigt und kann auch
Das stimmt.
unangenehmen Business-Coachings von Ramsi entgehen an der Stelle.
Ja, dazu passt auch jetzt quasi Griff in die Evolutionspsychologie oder in die evolutionspsychologische Kiste. Deswegen nennt man ja Narzissmus auch Fast Life Strategy. Ja, die sind sozusagen schnelllebig im wahrsten Sinne. Es gibt ja auch Studien, gehen häufiger fremd, Substanzmissbrauch, ne? Also Süchte, auch Arbeitssucht, und brauchen immer sehr viel Abwechslung, ne? Sind Sensation Seeker, weil natürlich diese Fast Life Strategy es mir ermöglicht, dass sozusagen diese Bewunderung, Anerkennung, das Grandiose in verschiedenen Situationen eben bedient wird. Ne? Wenn die eine langweilig geworden ist, dann gehe ich zur nächsten und gucke, wie das läuft. Ja, und wenn das auch nicht läuft, dann gehe ich eben nochmal zur nächsten, ja.
Ihr habt ja jetzt zwischendrin auch schon mal ein bisschen davon erzählt, wie euer gemeinsamer Schreibprozess war und auch, wie ihr euch da gegenseitig positiv inspirieren konntet. Und das wäre jetzt eure abschließende Frage, was denn so eine wichtige Erkenntnis ist, die du, nehmen wir dich jetzt Pablo als erstes raus, im Verlauf eures gemeinsamen Schreibprozesses über narzisstisch akzentuiertes Verhalten in Führungssituationen gewonnen hast.
Konnte ich das eben operationalisieren kann, das heißt, dass man es in Begriffe bringen kann, die man dann auch entspannt und locker ohne den therapeutischen erklären kann und darlegen kann, dass sie sich da auch wiederfinden oder Mitarbeitende oder Menschen im beruflichen Kontext. Das ist anschlussfähig und das fand ich hochinteressant, weil letztlich das Psychodynamische dann im Arbeiten, so wie ich es gerne mache, gibt, ne? Aber es ist halt dieser therapeutische Aspekt ist dann halt nicht da und muss auch nicht sein. Es geht ja letztlich darum, irgendwie sich selbst bewusster wahrzunehmen, die eigenen inneren Strukturen, wie man reguliert, wie man mit sich umgeht, wie man mit anderen umgeht, mehr ins Bewusstsein zu bekommen. Und das habe ich mit Hoffnung und Freude erlebt beim gemeinsamen Schreiben des Buches, dass das geht und dass das auch solide steht.
Dann danke ich dir dafür. Erstmal kommen wir zu Ramsi. Wie geht es dir wiederum mit deinem Erkenntnisgewinn und mit dem besonderen Anteil, den auch dein Co-Autor dabei hatte?
Die Konzepte aus dem Therapeutischen, dass das etwas ist, was es ganz verschüttet sozusagen auch im Berufskontext gibt. Ne? Das sind aber zwei ganz getrennte Welten, die nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, aber eigentlich eine Übertragung, Gegenübertragung. Im Business-Sprech ist es, was bleibt bei mir haften, wenn ich mit dem anderen gesprochen habe? Ich fühle mich danach irgendwie schlechter oder komisch oder hat bei mir einen komischen Eindruck hinterlassen. Und das sozusagen zu übersetzen in eine pragmatische Sprache, die dann auch der otto-normalen Manager oder die otto-normalen Mitarbeiterin, sage ich jetzt mal, für sich in ihrem Berufsalltag nutzen kann, das ist für mich die wichtigste und ja, schönste Erkenntnis, dass diese Welten eigentlich gar nicht, die sind zwar getrennt, ne, weil man natürlich andere Strukturen hat, ja, aber es geht in beiden Welten immer um Menschen und um die Art und Weise, wie man Beziehungen gestaltet. So, das ist die erste Erkenntnis. Und die zweite ist, dass man, wie gesagt, bei diesem Thema nie ausgelernt hat. Also ich habe ja auch noch und nöcher Artikel dazu veröffentlicht und mich wirklich auf kleinster Ebene mit dem Thema beschäftigt. Und ihr kennt ja wahrscheinlich den Dunning-Kruger-Effekt, ne? Also diese Verzerrung, dass Leute, die nichts eigentlich wissen oder die wenig wissen, die dazu neigen zu denken, dass sie es wissen, ne? Und dass sie ihr Wissen da überschätzen. Und bei mir ist eigentlich so der umgekehrte Effekt. Je mehr ich sozusagen darüber lerne, desto mehr denke ich, da ist noch so viel offen. Ja? Und wenn ich irgendwie so Social Media öffne oder das Internet und sehe, dass, ne, so ist es, so tickt der Narzisst, da mache ich gleich wieder zu, ja, weil ich mir denke, nee, Leute, tut mir leid, aber ihr wisst wirklich nur einen Bruchteil, ja.
Ich habe auch sehr, sehr viel Erkenntnisgewinn durch diese Folge bekommen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke dir wirklich für die Einladung. Es hat sehr viel Freude gemacht, noch und nöcher über dieses Thema zu sprechen. Und wir hoffen natürlich auch damit, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Leute mehr Zuversicht entwickeln und ja, nicht den Kopf in den Sand stecken.
Da bietet auch euer Buch ganz viel sehr konkrete Hinweise, wie man da besser sich wappnen kann. Und eben, wir haben viel heute über das Erkennen gesprochen. Und im nächsten Schritt kann ich dann eben auch besser in die Handlung kommen. Und dazu sollte man euer Buch lesen.
Vielen Dank. Ja, ich kann mich Ramsis Worten nur schweigend genießend anschließen.